Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Herzlich willkommen zur Sendung, in der wir weiter nachdenken über das Thema Dekolonisierung unserer Köpfe, wie wir es derzeit im gesamten Deutschlandradio und auch in diesem Sommer in den Kulturfragen tun. In dieser Woche hat die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin einem grün-roten Antrag folgend beschlossen, dass die Mohrenstraße künftig Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen soll. Amo war Philosoph und im 18. Jahrhundert der erste Gelehrte afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität. Seine Geschichte ist vor kurzem auch durch eine Ausstellung bekannt geworden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, deren Ministerium an der Mohrenstraße liegt, hat die Umbenennung begrüßt, aber es gibt natürlich auch Kritik. Und die zielt aufs Grundsätzliche. Soll man wirklich historisch heikle Namen ersetzen statt erläutern? Wer bestimmt darüber, was in der Literatur, in der Satire, auf Straßenschildern möglich ist? Das Wort der Cancel Culture wird vermehrt bemüht, auch und gerade für Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Minderheiten einsetzen. Über all das will ich sprechen mit Dr. Manuela Bauche. Sie ist Historikerin an der FU Berlin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft. Sie ist dort Leiterin des Projekts zur geschichtspolitischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Gebäudes Ines-Straße 22. Ihr Forschungsschwerpunkt ist auch der Kolonialismus und sie ist außerdem Mitglied im Lenkungsausschuss des Berliner Projekts Postkoloniales Erinnern in der Stadt. Frau Bauche, wie wichtig ist für Sie als Historikerin und Aktivistin diese Umbenennung der Mohrenstraße?
Ich begrüße wahnsinnig und bin sehr froh über die Umbenennung der Mohrenstraße oder wie in einem aktivistischen Kreis wir sie häufig abkürzen, M-Straße. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hoffentlich bald eine Anton-Wilhelm-Amo-Straße in Berlin, und zwar in Berlin-Mitte, haben werden. Ich finde, es ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen, weil wir bisher und bis heute eine Straße in Berlin haben, die einen Namen trägt, der vielleicht, wie auch viele sozusagen historisch argumentieren, in früheren Jahrhunderten nicht unbedingt negativ gemeint war und abwertend gemeint war in Bezug auf schwarze Personen, der es aber heute auf jeden Fall ist. Es ist keine Selbstbezeichnung für schwarze Personen. Keine schwarze Person würde sich als Moor bezeichnen. Und in der Regel werden schwarze Personen auch von anderen nicht als Moor bezeichnet, aus gutem Grund, weil es ein inadäquater Begriff ist und weil es ein verletzender Begriff ist, weil es ein abwertender Begriff ist und weil es nicht die Selbstbezeichnung ist von schwarzen Menschen. Und ich freue mich deshalb sehr darüber, dass wir jetzt einen neuen Namen haben, der auch ganz und gar nicht die Geschichte, die an dem alten Namen hing, tilgt aus dem öffentlichen Raum, sondern ganz im Gegenteil genau an diese Geschichte ja auch nach wie vor erinnert, an die frühneuzeitliche Präsenz von schwarzen Menschen in Preußen, in Deutschland, am Beispiel Anton Wilhelm Amo. Und das an diese Präsenz aber jetzt erinnert, eben nicht aus der Perspektive einer von weißen Menschen gewählten Fremdbezeichnung für schwarze Personen, sondern aus einer Perspektive, die eine frühe schwarze gelehrte Persönlichkeit ehrt. Und deswegen bin ich sehr froh über die Umbenennung.
Kurze Nachfrage noch, Frau Bauche, wie sah denn die Präsenz schwarzer Menschen in Berlin in früheren Jahrhunderten aus?
Die Geschichte, auf die die Mohrenstraße ja verweist, ist die Präsenz von vielen afrikanischen Menschen, die ab Ende des 18. Jahrhunderts nach Preußen kamen als versklavte Personen. Also Brandenburg-Preußen hatte ja auch eine Präsenz mit einem Fort an der Küste des heutigen Ghana, hat dort Handel betrieben mit Waren, aber auch mit Menschen, die versklavt wurden. Und im Zuge dieser Unternehmungen, aber auch im Zuge anderer Handelsbemühungen von anderen europäischen Staaten sind viele Westafrikaner und Westafrikanerinnen an europäische Höfe gekommen als sogenannte Hofmohren und haben hier dann eine ja zum Teil sehr gute Ausbildung genossen, wie zum Beispiel Anton Wilhelm Amo, oder waren aber Kammerdiener und tauchen deshalb auch in vielen Gemälden auf, die wir ja auch kennen aus dieser Zeit, an der Seite von Kurfürsten.
Als Historikerin wollen Sie die Geschichte des Kolonialismus ja sichtbar machen und auch unsere Kulturfragenreihe basiert auf der sich zunehmend durchsetzenden Erkenntnis, dass Kolonialismus nicht längst überwundene Vergangenheit ist, sondern dass das Europa der Gegenwart sehr tiefe Wurzeln in kolonialen Herrschaftsstrukturen noch hat und auch große Teile unseres materiellen Wohlstands darauf basieren. Sichtbarmachung ist ja aber was anderes als Abschaffung. Nochmal zu diesem Konflikt, den ich vorher thematisiert habe. Wo würden Sie sich positionieren im Streit um die Abschaffung sozusagen dieser kolonialen Vergangenheit, aus der wir doch gerade eigentlich lernen wollen und sollen?
Es will niemand die Präsenz kolonialer Spuren im öffentlichen Raum abschaffen. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis und das ist auch eine, ja, in Teilen falsche Berichterstattung oder es werden Personen, insbesondere Aktivisten und Aktivistinnen, da, glaube ich, das Wort im Munde umgedreht. Also insbesondere in Bezug auf die Straßen, die wir jetzt in Berlin haben, Straßen im afrikanischen Viertel, im sogenannten afrikanischen Viertel in Wedding, auch in Bezug auf die Mohrenstraße, auch in Bezug auf das ehemalige Gröbenufer, das ja 2010 bereits umbenannt wurde und heute Mai-Ayim-Ufer heißt, ist nie die Forderung gewesen, dass der Bezug zum Kolonialismus aus dem öffentlichen Raum getilgt werden soll, sondern die Forderung war immer, wir möchten nach wie vor an die Kolonialgeschichte Deutschlands erinnern, ganz bewusst. Wir möchten das aber tun auf eine Weise, die nicht diejenigen ehrt, die in dem kolonialen System Täter und Täterinnen waren, sondern wir möchten das tun, indem wir erinnern an diejenigen, die gegen dieses koloniale und rassistische System gekämpft haben. Und deswegen ist vor einigen Jahren zum Beispiel in Bezug auf das afrikanische Viertel im Norden Berlins beschlossen worden, dass Straßen wie der Nachtigallplatz, die Lüderitzstraße und so weiter nicht wahllos umbenannt werden, sondern dass sie benannt werden nach Personen wie Cornelius Fredericks oder Rudolf Dorlamanga-Bell oder Anna Mungunda, alles Personen, die sich aktiv gegen die koloniale Besetzung ihrer Länder eingesetzt haben. Cornelius Fredericks, der eine ganz maßgebliche Figur war in dem antikolonialen Widerstand der Nama in Namibia. Also hier wird ein zeitlicher Bezug gewahrt, ein historischer Bezug gewahrt, ein regionaler Bezug gewahrt. Insofern geht es überhaupt nicht darum, koloniale Spuren zu tilgen und die Erinnerung an den Kolonialismus zu tilgen, sondern aus einer antikolonialen Perspektive, beziehungsweise im Fall von Anton Wilhelm Amo, aus der Perspektive einer Ehrung von schwarzen Persönlichkeiten an diese Geschichte zu erinnern.
Dann danke ich für diese Klarstellung. Verschiedene Initiativen kämpfen für dieses Ziel, wie das noch sehr junge Bündnis Decolonize Berlin, das etwa zur Demonstration am vergangenen Sonntag aufgerufen hat. Das war der internationale Tag der Erinnerung an die Sklaverei und deren Abschaffung. Sie alle schlagen diesen Bogen von der kolonialen Vergangenheit in die Gegenwart. Wie kann das konkret aussehen oder wie geht Dekolonisierung auch zum Beispiel auf der individuellen Ebene?
Also mich interessiert eigentlich immer gar nicht so sehr die individuelle Ebene. Ich befasse mich ja sehr viel mit Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik. Ich sehe da jetzt auf jeden Fall sehr konkrete Dinge, die man tun kann. Ich glaube, was in Deutschland jetzt so grundsätzlich noch fehlt, ist die ganz grundsätzliche Anerkennung, dass es sich bei Kolonialismus nicht um eine in Teilen problematische Phase handelte, sondern dass Kolonialismus und Kolonialherrschaft wirklich ein Unrecht bedeutet haben, und zwar ein systematisches Unrechtssystem. Es gibt Dinge, die auch eigentlich begrüßenswert sind, wie zum Beispiel, dass der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung der erste Koalitionsvertrag ist, der die Erinnerung an den Kolonialismus benennt als ein Desiderat, als etwas, was gestärkt werden muss. Auf der anderen Seite ist dann aber immer wieder zu sehen, sowohl in dem Koalitionsvertrag als auch in anderen Formulierungen, die von politischer Seite rausgegeben werden, dass die Politik sich schwer damit tut, Kolonialismus wirklich eindeutig zu verurteilen als ein Unrechtssystem. Also dann ist in dem Koalitionsvertrag die Rede in Bezug auf den Nationalsozialismus ganz zu Recht von NS-Terrorherrschaft. Auch die DDR als System wird verurteilt als SED-Diktatur, aber der Kolonialismus kommt vor mit dem Begriff Kolonialgeschichte. Also er wird noch nicht mal als ein Herrschaftssystem benannt. Und das sind Dinge, die in einem so sorgsam zusammengetragenen Papier ja nicht zufällig passieren. Und ich glaube, dass sich da widerspiegelt das, was auch in der breiten Gesellschaft, glaube ich, vorhanden ist, nämlich wirklich auch ein mangelndes Wissen darüber, was Kolonialismus bedeutete und dass es nicht ein System war, in dem zufälligerweise mal Gewalt passiert ist oder in dem einige Leute Unrecht erfahren haben, sondern dass es ein System war, in dem Entrechtung gesetzlich festgelegt war. Also dadurch, dass zum Beispiel zwei Rechtssysteme in den Kolonien bestanden, eines für die europäische Bevölkerung und eines für die afrikanische Bevölkerung, die weitgehend entrechtet war. Und dass Gewaltanwendung in den Kolonien keine Ausnahme war, sondern die Regel, dass sie auch gesetzlich gestützt war. Prügelstrafen waren vorgesehen. Koloniale Kriege, die in den kolonialen Quellen häufig verniedlicht werden als sogenannte Strafexpeditionen, waren an der Tagesordnung. Und Zwangsarbeit war auch ein System in den Kolonien. Also das heißt, Kolonialismus war wirklich ein systematisches Unrecht. Und das muss anerkannt werden. Das ist etwas, was mir und anderen jetzt in unserer Arbeit eigentlich sehr wichtig ist, nochmal klar zu machen. Und ich glaube, dass sehr viele Dinge dann in Bezug auf die Frage, was bedeutet die Kolonisierung, daraus dann eigentlich folgen. Also zum Beispiel adäquate Erinnerung und ein adäquates Gedenken zu schaffen und so weiter.
An einem sehr konkreten Beispiel forschen Sie selbst, Frau Bauche. Das ist die Geschichte Ihres Instituts an der Ihnestraße 22, weil sich hier bis 1945 das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik befand. Ihre Arbeit zeigt, dass auch das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie eigentlich ein koloniales Projekt ist. Warum das?
Ja, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie ein koloniales Projekt war, sondern es ist ein Institut, das in der Weimarer Republik gegründet wurde, 1927. Es hatte durch die NS-Zeit hindurch Bestand bis 1945. Es beruht aber auf einer langen Geschichte auch der kolonialen anthropologischen Forschung. Und zwar nicht auf eine ganz abstrakte Art und Weise, sondern der erste Direktor und der Gründungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie war Eugen Fischer. Und Eugen Fischer hat seine Karriere aufgebaut auf der Grundlage einer Forschung, die er 1908 in Namibia durchgeführt hat, damals deutsche Kolonie. 1913 kam sein Buch dazu heraus. Und das hat ihn berühmt gemacht. Und in dieser Forschung hat er mehrere Menschen in Namibia, Nachkommen von Weißen und von Khoikhoi, vermessen, anthropologisch untersucht, vermessen, fotografiert, alle möglichen Daten über diese Personen erhoben, Familienstammbäume erstellt und so weiter. Und hat dann behauptet, er hätte auf Grundlage dieser Forschungen nachgewiesen, dass die Mendelschen Gesetze bei sogenannten Rassenkreuzungen bei Menschen auch gültig seien. Das ist nachgewiesener Unsinn, allein schon deshalb, weil es keine menschlichen Rassen gibt, aber sozusagen selbst für diesen sozusagen sehr detaillierten Nachweisversuch hat Eugen Fischer auch zu der Zeit schon Kritik bekommen. Nichtsdestotrotz hat ihn dieses Buch und diese Forschung berühmt gemacht. Und er hat auch in der Forschung, die dann in der Ihnestraße 22 stattgefunden hat, mit kolonialen anthropologischen Sammlungen gearbeitet. Er hat die große Forschungssammlung von Felix von Luschan, der am Völkerkundemuseum in Berlin tätig war, übernommen. Die wurde lange Zeit in der Ihnestraße verwahrt. Und mit dieser Sammlung wurde auch später gearbeitet. Sie wurde auch noch später erweitert und so weiter. Das heißt, es gibt sozusagen einen kolonialen Wissensfundus, auf den die Forschung, die am KWIA stattgefunden hat, auch basiert. Und deswegen gibt es koloniale Bezüge. Aber das Institut hat natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte in der Weimarer Republik. Auch das ist wichtig zu sehen, dass sozusagen eugenische und rassistische Forschung auch in der Weimarer Republik stattgefunden hat und im Nationalsozialismus. Sozialismus natürlich ohnehin.
Über diese kolonialen Bezüge in der Medizin haben Sie auch noch zu einem weiteren Thema gearbeitet. Da geht es um die Bekämpfung von Malaria in Kamerun, Ostafrika und Ostfriesland zwischen 1890 und 1919, das Thema Ihrer Dissertation. Ist das ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig präsent uns die Tatsache ist, wie lange koloniale Überzeugungen auch überdauert haben?
Ja, also ich glaube, dass die Geschichte von Malaria eigentlich ein gutes Beispiel ist tatsächlich dafür, wie bestimmte Ideen in unseren Köpfen nach wie vor eine starke Rolle spielen und wie bestimmte Geschichten vergessen worden sind, vielleicht damit bestimmte Annahmen besser irgendwie in unsere Köpfe passen. Und die Geschichte von Malaria ist deshalb interessant, weil wir ja diese Krankheit heute kennen als sogenannte Tropenkrankheit und Malaria aber eigentlich nie eine Tropenkrankheit war. Und was vergessen worden ist, und damit beschäftige ich mich eben in meiner, oder habe ich mich in meiner Dissertation beschäftigt, was vergessen worden ist, ist, dass Malaria tatsächlich bis in die 1950er Jahre auch in Mitteleuropa vorkam. In einem anderen Ausmaß als jetzt vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent. In Europa kam auch die sogenannte Malaria tropica, die als gefährlichste Form und auch als tödliche Form der Malaria gilt, nicht vor, sondern eher milde Formen von Malaria. Aber nichtsdestotrotz, es war eine Krankheit, die insbesondere in vielen Sumpfgebieten, zum Beispiel in Italien, aber auch, und damit habe ich mich ja beschäftigt, in Ostfriesland vorkam als eine Fieberkrankheit, die man kannte, mit der man lebte. Es gab Chinin in den lokalen Apotheken zu kaufen für diejenigen, die sich das leisten konnten. Und diejenigen, die sich das nicht leisten konnten, haben die Fieber über sich ergehen lassen und gewartet, bis sie abgeklungen sind. Und was ich in meiner Arbeit untersucht habe, ist aber, dass eben Anfang des 20. Jahrhunderts, obwohl eigentlich das Vorkommen von Malaria nicht besonders viele Wissenschaftler vor allem interessiert hat bis dahin, Anfang des 20. Jahrhunderts erstarkt aber das Interesse an dieser Krankheit, weil Deutschland Kolonialmacht ist. Und man ein Interesse hat daran zu schauen, wie man denn in den Kolonien Malaria bekämpfen kann. Und deswegen auch in Ostfriesland allerlei sagen Bekämpfungsversuche anstellt gegen die Malaria. Und dann Mediziner aus Hamburg und aus Berlin nach Ostfriesland reisen und insbesondere in den Arbeitervierteln, die als besonders problematisch ausgemacht werden für die Verbreitung von Malaria, insbesondere in den Arbeitervierteln allerlei Versuche macht, gegen diese Krankheit vorzugehen. Und das sind Geschichten, die vergessen worden sind. Und so kritische Medizinhistoriker würden eigentlich argumentieren, dass Malaria eigentlich vor allem eine Armutskrankheit ist und keine, die sozusagen eine regionale Verteilung grundsätzlich aufweist. Es ist keine Tropenkrankheit.
Frau Bauche, wir können nicht über Berlin reden, um auch über ein Streitthema zu sprechen, das uns hier in der Kultur seit Jahren beschäftigt, nämlich das Humboldt-Forum. Dort soll ja das außereuropäische Erbe aus den Dahlemer Museen präsentiert werden mit den entsprechenden Hinweisen auf die koloniale Herkunft. Und die einen halten das für ein fortschrittliches Projekt. Andere geben aber natürlich zu bedenken, dass A, dafür das Schloss vielleicht die falsche Verpackung ist, Stichwort Kaiser Wilhelm, und dass man B, die gestohlenen Objekte besser zurückgeben soll. Wie ist Ihrer Ansicht nach Kolonialgeschichte gut zu präsentieren?
Ach, Kolonialgeschichte kann man, glaube ich, auf sehr vielfältige Art und Weise präsentieren. Mein Anliegen ist eigentlich immer, das habe ich ja auch mit einigen Kolleginnen in einem Projekt versucht darauf hinzuweisen, beim Projekt Kolonialismus im Kasten, dass es eigentlich am sinnvollsten ist, Kolonialgeschichte so zu präsentieren, dass sie auch dem Gegenstand Kolonialismus adäquat repräsentiert wird. Und Kolonialismus war ein Querschnittsphänomen in der deutschen Gesellschaft. Und mein Anliegen ist eigentlich immer, dass, wenn es historische Ausstellungen gibt, eigentlich zu welchem Thema auch immer, das sichtbar gemacht wird.
Kolonialismus im Kasten, das hatten Sie erwähnt, das ist ein Projekt, an dem Sie beteiligt waren von Berliner HistorikerInnen vor 10 Jahren schon, die sich zusammengetan hatten, um in Abgrenzung zur Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums dort Führungen zum Thema Kolonialismus anzubieten. Nun hat diese Tage ein ganzer umgearbeiteter Bereich zur deutschen Kolonialgeschichte eröffnet. Das ist ja auch ein Erfolg. Aber grundsätzlich bleibt eben die Frage, wie man Rassismus, Homophobie oder eben sogar auch Gräueltaten wie diesen Völkermord ausstellen kann und gleichzeitig den Opfern gerecht werden.
Ja, also bei Kolonialismus im Kasten waren wir nicht HistorikerInnen, sondern Historikerinnen tatsächlich. Wir waren 5 Frauen, 5 Historikerinnen.
Okay.
Das korrigiere ich gerne. Aber zu Ihrer Frage. Es ist natürlich eine schwierige Frage, wie bildet man Kolonialismus auf eine respektvolle Art und Weise ab? Es gibt da, glaube ich, kein Pauschalrezept. Ich glaube, da muss man sich nochmal im Einzelfall immer ganz genau anschauen, wie man bestimmte Geschichten erzählt. Wir haben das Problem jetzt auch in der Ine-Straße 22, wo wir jetzt dabei sind, auch eine Ausstellung oder Ausstellungsszenarien zu skizzieren zur Geschichte der Rassenhygiene. Also da stehen wir immer wieder vor diesem Problem, dass wir auch zum Beispiel Abbildungen von Opfern haben, die aber von Forschern gemacht wurden. Da stehen wir vor dem Problem, bilden wir das jetzt so ab? Ich glaube, es gibt da nie ein Ja, soll man tun? Nein, darf man auf keinen Fall. Das kommt immer auf den Kontext an. Ich glaube, viele Dinge kann man auch kontextualisieren, wenn man zum Beispiel Objekte hat, die aus der Hand von Kolonialisten und Kolonialistinnen stammen, dann ist es, glaube ich, wichtig, einfach das sichtbar zu machen. Und das Deutsche Historische Museum in der bisherigen Darstellung der Geschichte des deutschen Kolonialismus hat das zum Beispiel nicht sichtbar gemacht. Also hat nicht sichtbar gemacht, dass die Objekte, die hier dargestellt werden, alle sozusagen koloniale Sammlungsobjekte sind. Ich habe die neue Gestaltung noch nicht gesehen. Ich schaue sie mir nächste Woche an. Ich bin gespannt und da wirklich sehr offen, so wie ich es verstanden habe, hat das Museum das tatsächlich geschafft, auch die Perspektive der Kolonisierten mit reinzubringen. Nach wie vor würde ich aber sagen, ist ein Problem in der Gesamtausstellung des Deutschen Historischen Museums, dass die Geschichte des Kolonialismus nur in einer Ecke erzählt wird, während Kolonialismus ein Phänomen war, das die deutsche Gesellschaft im Kaiserreich und auch später noch breit geprägt hat und deswegen Kolonialismus eigentlich als Querschnitt durch die Ausstellung erzählt werden müsste oder benannt werden müsste, zum Beispiel in dem Ausstellungsabschnitt zu Kultur im Kaiserreich, in dem Ausstellungsabschnitt zu Politik und Reichstag im Kaiserreich und so weiter.
Die Diskussion ist jedenfalls in Gang gekommen. In Berlin natürlich auch wegen des Humboldt-Forums, zuletzt aber auch mit ganz neuem Schwung durch die Black Lives Matter-Bewegung in den USA und die Diskussion um Alltagsrassismus in Deutschland. Aber es gibt auch Ermüdungserscheinungen auf der Seite der schwarzen Community, ausgedrückt zum Beispiel in dem Buch von Reni Edo-Lodge, Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Was mich zum Schluss interessiert, Frau Bauche, ich will kein neues Fass aufmachen, aber das ist eine wichtige Frage im Zusammenhang auch mit Postcolonial Studies. Wenn wir über Hautfarbe sprechen, markieren wir sie dann nicht eigentlich? Und machen wir damit nicht eigentlich auch Menschen zu Betroffenen oder möglicherweise heute zu Opfern, die das gar nicht sein wollen? Was meinen Sie?
Nein, das glaube ich nicht. Wenn Sie eine schwarze Person sehen und also dann werden Sie nicht umhin kommen, diese Person als schwarze Person zu sehen. Hautfarbe, nicht nur Hautfarbe, aber Hautfarbe ist in unserer Gesellschaft ein Marker. Diese Idee, dass Personen farbenblind seien in Bezug auf Menschen, halte ich für Unsinn. Das sind wir nicht. Also jede Person, die in unserer Gesellschaft einer schwarzen Person entgegentritt, nimmt wahr, dass das eine schwarze Person ist. Und zwar deshalb, weil das ein Marker ist, der in unserem Leben, in unserer Gesellschaft einfach eine wichtige Rolle spielt. Wir werden, Bewertungen werden auch ausgehend davon vorgenommen. Es gibt immer wieder überraschende Momente, wenn Sie als schwarze Person eine neue Person kennenlernen. Ich zum Beispiel neue Kolleginnen kennenlerne und Sie sich wundern, dass ich nicht die studentische Hilfskraft bin, sondern die promovierte Mitarbeiterin. Also das prägt das Leben von allen schwarzen Menschen in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft das auch anerkennt. Und manchmal helfen ja auch Vergleiche. Manchmal helfen Analogien, finde ich, wenn wir über Rassismus sprechen. Analogien zu Feldern, in denen wir schon einiges mehr gelernt haben. Es ist ja auch nicht die einzige Differenz, die in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Also die Differenz zwischen Mann und Frau spielt eine Rolle. Die Differenz zwischen behinderten Menschen, nicht behinderten Menschen spielt eine Rolle. Und ich glaube, da würde auch niemand behaupten, dass wir da Unterschiede und Differenzen nicht sehen und dass sie keine Rolle spielen. Sie spielen im Alltag von auf diese Weise markierten Personen eine sehr wichtige Rolle und es ist respektvoll, das anzuerkennen.
Sagt Manuela Bauche, Historikerin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, Kolonialismusforscherin und Mitglied im Lenkungsausschuss des Berliner Projekts Postkoloniales Erinnern in der Stadt. Mit ihr sprach ich über die Spuren der Kolonialzeit in der Gegenwart und die daraus erwachsende Verantwortung hier in Deutschland. Nach uns folgt Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen dankt für Ihr Interesse und verabschiedet sich Karin Fischer.